über die Wege Gottes. Gottes Wege sind gute Wege, ausgezeichnete Wege, prima Wege. Halleluja. Und diese Wege möchten wir gehen, keinen anderen Weg. Gott hat mir eine Botschaft gegeben und die möchte ich hier weitergeben. Lauf nicht anderen Menschen nach, sei kein Nachläufer der Menschen, sondern sei der Nachfolger Jesu Christi. Folge ihm und dem Heiligen Geist und erwarte nichts von Menschen und nichts von anderen Leuten oder von irgendjemand, sondern erwarte alles vom Herrn. Alles Gute und Vollkommene kommt vom Herrn. Und wir sollten also, das ist diese Einladung, die ich weitergebe. Gehe gute Wege, Gottes Wege, bitte Gott um Weisheit und so weiter. Seine Weisheit ist mehr wie Reichtum, Gold und Silber. So viel, was er dir zu geben hat, auf dem Weg, unterwegs. Er sagt, bitte mich und ich werde meine Wege dich lehren, meine Wege sind gut für dich. Und diese Wege verstehen die Menschen, die Ungläubigen nicht. Weißt du, das kannst du den Ungläubigen erklären und reden von der Seite beleuchten, die wir nicht kapieren. Aber der geistliche Mensch, der versteht das sofort auf Anhieb. Psalm 4, Vers 4, erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderlich führt. Und das ist mein Gedanke, der Herr führt seine Heiligen wunderlich. Wunderlich, weißt du, was das alles heißt? Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen früh. Morgen früh, wir werden einen schönen Gottesdienst haben, freue mich schon auf morgen, einander bereichern. Und wir wollen einander beschenken. Und wir haben ein Brautpaar, die haben schon eigentlich geheiratet auf dem Standesamt, aber jetzt wollen sie vor dem Herrn den Bund schließen für die Ehe. So, und wir sind ganz herzlich eingeladen, mitzufeiern, mitzufreuen und dabei zu sein. Am Mittwoch wird das Thema sein, bewege dich im Rahmen Gottes. Am Freitag wird das Thema sein, nur an der Quelle ist das Wasser frisch. Ist das Wasser gut? Ist das Wasser gesund? Ist das Wasser genießbar? Nur an der Quelle. Und dann am Samstag, so Gott will und wir leben, lebe nach den Anweisungen, Gebrauchsanweisungen Gottes. Gott weiß, was du brauchst, was dir fehlt und was nötig ist. Bitte Gott um Führung. Bitte Gott um Führung. Auch in deinem persönlichen Leben. Es ist so wichtig, dass du geführt wirst, jeden Tag. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Der Herr führt die Seinen wunderlich. Preis dem Herrn. Da staunt man, da ist man begeistert, man möchte mit niemand anders mehr gehen. Ich denke nur an Israel, wurde geführt durch die Wolkensäule. Wunderlich. Verstehst du? Wunderlich. Jedes Mal woanders. So viele abwechslungsreiche Plätze. Da eine Oase, dort eine Oase. Gott führt uns von Oase zu Oase, von Station zu Station. Seine Wege sind meistens anders als die menschlichen Wege. Weiß der Mensch, plant und denkt und Gott lenkt. Und Gott macht es. So, seine Wege sind unerklärliche Wege. Nur, dass du weißt, womit wir zu tun haben heute Abend. Unerklärliche Wege. Die kannst du nicht definieren. Ich kann dir den Weg Gottes nicht beschreiben. Ich kann sagen, der Herr führt dich. Aber er führt jeden individuell, jeden anders. Gottes Wege sind verborgene Wege. Du weißt erst hinterher, dass Gott dich geführt hat. Du weißt es nicht im Voraus. Da ist man manchmal, frage ich, oh Herr, führst du mich überhaupt? Und erst wenn du am Ziel angekommen bist, dann sagst du, Herr, du hast mich wunderlich geführt. Erstaunlich, fantastisch. Gottes Wege sind unsichtbare Wege, sind keine irdischen Wege, sind auch keine ausgetrampelte, ausgefahrene Wege, sind auch keine umständliche Wege, die Wege Gottes. Also du staunst, wenn Gott dich anfängt zu führen, da führt er dich neu. Kein Mensch vor dir und kein Mensch nach dir geht diese Wege und ist gegangen. So, erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen, und vorausgesetzt, du bist ein Heiliger, nicht ein Scheinheiliger, sondern ein richtiger Heiliger. Und nicht vom Papst heilig gesprochen oder von irgendeinem Menschen heilig gesprochen, von Gott heilig gesprochen. Er macht Heilige. Die Menschen machen die Leute religiös, aber der Herr macht die Menschen heilig. Und erkenne, dass der Herr seine Heiligen wunderlich führt. Wunderlich. Weißt du, da staunst du. Dieses wunderlich, dieses Wort wunderlich. Lass es mal zergehen. Eigenartig. Besonders. Außergewöhnlich. Merkwürdig. Seltsam. Da sagst du, was hat er mit mir vor? Für geistlose, gottlose Menschen ist es schwierig zu begreifen, dass der Herr einen wunderlich führt. Gott führt uns nicht immer den kürzesten Weg, den einfachsten Weg. So wenn ich die Führung der Kinder Israel betrachte, wie er sie durch die Wüste oder ins gelobte Land gebracht hat. Eigentlich, wenn er die Küstenstraße benutzt hätte, die wären in 3 Tagen im gelobten Land gewesen. Aber da hätte der Pharao sie umgebracht. Oder sie werden überfallen und ausgeraubt worden. Aber was hat der liebe Gott gemacht? Er führt sie runter nach Sinai, ganz hinten am Zipfel der Halbinsel Sinai. Dort auf irgendeinem Berg, weil Gott dort ein eine Abmachung mit Moses getroffen hat. Wenn ich dich rausführe, ich werde dir dort nochmals begegnen, mich dir offenbaren, mit dir sprechen. Gott führt also uns den sichersten Weg. Nicht immer den leichtesten, aber den effektivsten Weg. Wer den Geist Gottes hat, der wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt keinen besseren Führer als den Heiligen Geist. Früher war das die Wolkensäule für Israel 40 Jahre lang, praktisch ein Leben lang. Und jetzt, heute, ist der Heilige Geist. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird oder gekommen ist, der wird euch in alle Wahrheiten leiten. Da musst du nicht mehr rätseln. Ist das, du weißt es. Der Geist Gottes gibt unserem Geist das Zeugnis. Das ist der Weg, tue das und dergleichen. Der Heilige Geist ist wie ein Trainer. Vom Sport her. Ein Trainer. Verstehst du? Er sorgt, dass aus dir das Optimale gemacht wird. Das Bestmögliche. Wunderlich. Mir gefällt das Wort wunderlich. Er führt dich zum Sieg. Zuerst führt er dich in die Kämpfe hinein, sagt, mach das, pack's an, geh auf das Problem zu, löse das Problem, knack die Nuss. Und dann gibt er in dem entscheidenden Moment den Sieg. Du musst nur dem Heiligen Geist vertrauen. Er weiß, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Er kennt dich. Er kennt deine Schwächen, deine Stärken. Er weiß, was er dir zutrauen kann und nicht. Er kennt das Ziel deines Lebens, den richtigen Zeitpunkt, jetzt, nicht früher oder später. Und du musst immer nur auf die Zeichen Gottes achten, wo was wann passiert. Dieses Kairos, dieser göttliche Moment. Der Heilige Geist kennt deine Berufung, wozu du berufen bist. Er wird dich nicht anders führen. Er weiß, das ist dein Charisma. Das ist die Gabe Gottes für dein Leben. Das ist der Zweck. Dazu hat der Herr dich gewollt und geschaffen. Er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Psalm 23. So, der Heilige Geist führt uns optimal, den optimalen Weg, den einfachsten Weg, so für Gott, von Gott aus gesehen, der praktische Weg, der gangbare Weg, das ist der Weg, den Gott uns führt. Der Heilige Geist gibt uns die richtige Ausrüstung auf diesem Weg, von Station zu Station. Er gibt dir so viel Proviant, dass du bis zur nächsten Station genug Hasenbrot hast. Meine Oma, weil ich nicht die Oma besucht habe, dann hat sie mir Hasenbrot eingepackt. Das ist nicht so für die Reise, bis man zu Hause war. Das war Hasenbrot. Und der Heilige Geist sorgt, dass du von Station zu Station genug Hasenbrot hast. Verstehst du? Und wenn das verbraucht ist, gibt er wieder frisches Brot. Wieder frisches Hasenbrot. Nur ein schönes Bild. Er bestimmt unsere Einsätze, den richtigen Zeitpunkt, wann du eingreifen sollst und wann du dich zurückziehen sollst, wann du ausweichen sollst. Der Heilige Geist lehrt. Und der Heilige Geist sagt, wie beim David, der Heilige Geist hat gesagt, umgehe deine Philister, kämpf nicht mit ihnen direkt, umgehe sie. Nächstes Mal leite der Heilige Geist uns um. Psalm 32, Vers 8, das ist so wichtig. Der Heilige Geist will dich lehren, die Wege Gottes. Und du musst nur gehen. Eigentlich, du musst dich nur führen lassen. Der Heilige Geist ist wie ein Navi. Er sagt, fahren Sie geradeaus, dritte Straße links, wie auch immer. Der Heilige Geist, er will uns unterweisen. Hier heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Nicht rennen, nicht rasen, sondern wandeln. Weißt du, was wandeln ist? Ganz gemütlich. Ja. Flanieren, würden die Berliner sagen. Einfach flanieren, so wandeln, gehen. So ein Wandel von Station zu Station. Da mitnehmen, begutachten die Sachen. Nicht nur rasen, wenn du mit 180 durch die Gegend rast, kriegst nichts mit von der Natur, von der Schönheit der Natur, der Umgebung. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wir müssen nur lernen, mit dem Heiligen Geist zu wandeln und dann von Gott geleitet zu werden. Ich will nie vergessen, weißt du, in England fährt man auf der anderen Straßenseite, nicht so wie bei uns in Deutschland. Und so, man ist gewohnt eigentlich, weißt du, man guckt immer auf der Seite, ob da ein Radfahrer kommt, aber dort muss man auf die andere Seite gucken. Und wir sind da irgendwo in England in einer Stadt, morgens früh wollen wir Frühstück, unser Brötchen holen und ich denke mir nicht, das ist alles frei, gehe über die Straße, Achtung, Achtung! Verstehst du? Denke ich, da ist doch kein Mensch, aber da ist eine Kamera irgendwo und da schaltet sich diese Kamera ein, Achtung, Achtung, Sie gehen bei Rot über die Ampel. Oder was da war. Es war kein Mensch. Aber du wirst überwacht. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Weißt du? Und dann sagt der Heilige Geist plötzlich, Achtung, Achtung, Gefahr. Gott führt uns, wie ihm gefällt und wie uns gefällt. Verstehst du? Das ist das Schöne dabei. Wie es ihm gefällt und uns gefällt. Beides. Gott führt der Abraham seinen Weg. Und er versprach ihm, ich will dir den Weg zeigen. Du musst nicht die Landkarte planen und büffeln und sagen, ja, nehmen wir diesen Pass oder jenen Pass oder diese Schlucht. Nein, ich will dich führen, ich will dir den Weg zeigen. Gott zeigt uns immer den nächsten Schritt. Er zeigt uns nicht den ganzen Weg. Viele Gotteskinder möchten alles schon auf einmal wissen. Von der Geburt oder von der Empfängnis bis zur Himmelfahrt. Nein, und Gott zeigt uns Station für Station den nächsten Schritt. Und bei Jesus heißt es merkwürdigerweise, und das war der Sohn Gottes, es begab sich. Weißt du, als du dort angekommen bist, begab sich wieder was. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Weißt du, und Gott ist es, ich will dich mit meinen Augen leiten, von Station zu Station. Bei Jesus begab sich, da hat er noch so viel vorgehabt. Aber unterwegs kam ein Besessener, da kam ein Kranker, da hat jemand ihn angepackt. Verstehst du, es begab sich. Und das Leben Jesu ist ständig, es begab sich. Wenn Gott uns führt, und ich sag dir, halte dich fest, es ist nichts mehr planbar. Dann fährst du morgens los und weißt nicht, wo du ankommst. Und wenn du dort bist, weißt du nicht, wo du gewesen bist. Verstehst du, es ist nichts mehr planbar. Wer von Gott geführt wird, der muss flexibel bleiben. Oder du lass es bleiben, die Führung. Bitte nicht um Führung. Herr, führe, dein Wille geschehe. Gott führt uns, so dass wir nicht planen können. Wir müssen immer nur beweglich bleiben und offen für das Neue. Herr, was hast du heute vor? Wir fahren, wir müssen fahren, wir müssen unsere Garage verlassen, unseren Parkplatz verlassen, aber dann führt er uns. Während unsere Augen zu sind, sind die Augen Gottes offen über unser Leben. Psalm 34, Vers 16. Er wacht, ich will dich mit meinen Augen leiten. Weißt du, und es kommt jetzt die neuen modernen Autos, die können wir uns noch nicht leisten, aber die kommen. Weißt du, da sitzt du am Auto und es wird alles computergesteuert. Verstehst du, du sitzt da und du genießt es, brauchst nicht einmal eingreifen. Weißt du, das läuft alles automatisch. Und so macht der liebe Gott. Weißt du, da sitzt du in deinem Schlitten und es wird automatisch gelenkt. Wenn Gefahren kommt, wird gebremst oder wenn du überholt wirst oder überholen musst, du wirst gelenkt und gesteuert. Gott ist schon so super modern für seine Kinder. Die Augen Gottes sind offen. Über die, die Gott wohlgefällig sind, über die Gläubigen, die Gottesfürchtigen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Du wirst vom Satelliten aus Gottes, vom Himmel, vom Thron Gottes geleitet. Der Berg Moria. Es ist nicht nur Golgatha oder der Sionsberg. Der Berg Moria in 1. Mose 22 von Vers 8 bis 14, kannst du es nachlesen, ist der Berg, der Herr sieht. Der Herr sieht, dass der Abraham den Isaak opfern will und bereit ist. Der Herr sieht, wo der Bock im Gestrüpp hängt. Der Herr sieht, das ist Moria. Der Herr sieht, dass du ehrlich meinst. Der Herr sieht und der Herr kennt deinen Weg. Ich habe noch Autos gefahren ohne Servolenkung. Du, das ist Katastrophe. Verstehst du, da musste ich so anstrengen ohne Servolenkung. Aber dann, als die Zeit der Servolenkung kam, du, da musst du nur sitzen und da kannst du mit dem kleinen Finger das Auto steuern. Und genauso ist es im Glauben. Weißt du, die Leute, die ohne den Heiligen Geist fahren, bildlich gesprochen, die müssen da krampfhaft lenken, aufpassen, verstehst du? Jede Erschütterung geht gleich auf die Muskeln und auf die Arme. Und wenn du dann so fertig bist, dann wenn du nach Hause kommst, nach ein paar hundert Kilometer, dann bist du schlapp. Aber so ist die Servolenkung entspannend. Und das ist, wie Gott uns führt, mit Servolenkung. Verstehst du, da kriegst du jede Kurve, jeden Haken, mit Servolenkung. Gott führt uns. Wenn der Heilige Geist die Steuerung in deinem Leben übernimmt, das ist nur Spielen. Und deshalb, es ist nicht krampfhaft. Zu mir kam eine griechisch-orthodoxe Frau einmal und sagte, Pastor, euer Glaube ist so schwer. Für Menschen, die Gott nicht kennen, den Heiligen Geist nicht kennen, Wort Gottes nicht kennen, Gott nicht hingegeben sind, das ist furchtbar. Schwer. Wer kann da selig werden? Aber wenn du den Heiligen Geist hast, diese göttliche Servolenkung, da sitzt da, da wird alles schon gelenkt. Der Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten. Das ist Servolenkung. Unseren Schwierigkeiten. Hilft uns. Wir steuern mit ruhiger Hand und wir bewegen uns. Wir leben da einfach. Das christliche Leben ist nicht kompliziert. Weißt du, wie im Alten Testament, da war alles gesetzlich. Das war ohne Servolenkung. Du musst, du sollst und du musst dich anstrengen und zittern. Es ist so mühsam und anstrengend ohne der göttlichen Servolenkung. Und am Schluss bist du frustriert. Ein Bekannter hier, auch der zu uns in der Gemeinde mal kam, der hat so ein Oldtimer, modernes, schönes, grünes Auto als Oldtimer, aber ohne Servolenkung. Du, das ist Katastrophe. Ich bin mal mit ihm bis nach Frankfurt-Oder gefahren. Du, ich habe Rückenschmerzen gehabt. Verstehst du? So, weißt du, man liebt die alte Zeit, aber mit Pferdekutsche und alles Mögliche. Weißt, die Zeiten sind vorbei. Wir leben in ganz anderer Zeit. Nach Pfingsten und vor Pfingsten. Nach Pfingsten bist du mit Servolenkung. Toll. Nebenbei. Wir steuern mit ruhiger Hand, ohne Anstrengung, ohne Frustration. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist ist unsere Verstärkung. Mit Hilfe des Heiligen Geistes schaffen wir es. In Jeremia Kapitel 31, Vers 33, ich lege mein Gesetz, meine Worte, meine Gedanken, meine Leitung, ich lege sie in sie hinein und schreibe es in ihr Herz. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Spielend. Geschwister, das Leben eines Gläubigen, eines wahren, echten Gläubigen ist spielend. Da muss ich nicht verkrampft hinter dem Steuer hängen, verstehst du, oder was es auch immer ist. Gläubige, sie werden von Gott gelenkt, von innen her gesteuert. Gläubige, die ein reines Leben führen, gereinigtes Herz haben, ehrliche Motive haben, die Kraft des Heiligen Geistes. Sie werden von Gott gelenkt. Gläubige führen ein müheloses Leben. Die plagen sich nicht. Jetzt muss ich wieder beten, nachts um 12 Uhr den Wecker stellen. Weißt du, es gibt verrückte Leute. Verstehst du? Die sollten nachts schlafen um 12 Uhr. Da beginnt Gott zu arbeiten. Aber nein, manche Leute müssen alles überspannen. Du musst dich nicht anstrengen oder dich kasteien und quälen. Gott hat es so leicht und so einfach gehabt. Im Geist leben, im Geist wandeln, heißt es, mit der göttlichen Servolenkung fahren. Und es ist so ein Vergnügen. Ungläubige Menschen haben keine Ahnung von Offenbarung. Nur als Beispiel. Weißt du, sie haben kein Licht. Sie denken, das muss ich suchen, das muss ich graben, ich muss auf die Knie liegen und buddeln und buddeln und buddeln wie ein Maulwurf. Nein, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Verstehst du? Ich will euch lehren meinen Weg. Ich will euch mit meinen Augen leiten. Du machst einen Fehler. Und ich habe eines gelernt in England, als ich dann über die Kreuzung ging. Ich habe aufgepasst. Ich wusste nicht, wo der Kerl da sitzt und mich beobachtet. Das war der Automat eigentlich. Verstehst du? Automatisch. Und wenn du einen Fehler machst, und ich bin so Gott dankbar, wenn ich einen Fehler mache, ich werde vom Heiligen Geist ermahnt. Achtung, Achtung. Dann stehst du stramm. Achtung, Achtung. Das ist, wie Gott einen leitet. Plötzlich klopft es. Plötzlich hast du schlechtes Gewissen. Plötzlich ist dir unwohl. Plötzlich denkst du bald, ich sterbe. Oder sonst noch was. Weißt du, plötzlich, Achtung, Achtung. Da, diese innere Stimme, die redet. Und das ist Geistesleitung. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Viele Gläubige, die nicht den Heiligen Geist haben, nicht die Salbung haben. Und die Salbung ist, was uns alles lehrt. Die brauchen ein Horoskop. Die müssen zum Wahrsager rennen. Oder sonst noch irgendwie Zeichendeuterei, Kaffeesatz lesen. Aber Lob und Dank, der Heilige Geist leitet mich. Er gibt mir Impulse. Der Herr führt die Seinen. Und er führt sie sehr direkt und sehr persönlich. Achtung, Achtung. Du, da stehst du. Was denkst du um diese Zeit? Wer läuft da rum? Gottes Wille ist, dass die Seinen geleitet werden und navigiert werden. Gott gibt die Route, den Plan, den Weg uns vor. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das wahre Christentum ist eine lebendige Beziehung mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Das wahre Christentum, das sind nicht Rituale und irgendwelche Amtshandlungen. Nein, das sind auch keine Formeln und keine Gesetze. Das ist auch keine Religion. Der Heilige Geist führt uns individuell, praktisch. Es begab sich. Plötzlich bleibt ein Auto stehen. Plötzlich hast du keine Lust mehr. Und der Geist Gottes wehrte uns. Paulus damals in Kleinasien. Der Geist Gottes wehrte hier nicht. Dann will er anfangen zu predigen. Hat einen Frosch im Hals. Und dann will er wieder was machen. Weißt du, der Geist Gottes wehrte auf ganz praktische Art und Weise. Es hat geregnet und geschüttet. Hunde und Katzen. Der Geist Gottes wehrte. Und dann sagte er, wir müssen jetzt weiterfragen, Herr, was ist dein Wille? Und nachts im Traum sieht er diesen mazedonischen Mann, der winkt, komm rüber und hilf uns endlich mal. Wir suchen das Evangelium. Weißt du, und Gott zeigt uns, jetzt, die haben genug gehört, die haben genug erlebt. Warum müssen die Leute vom dritten und vierten Kommen Jesu hören, wenn manche Leute auf dieser Welt noch nicht vom ersten Kommen Jesu gehört haben? Also, komm rüber und hilf uns in Mazedonien. Und schon, wir bestiegen gleich das nächste Schiff und sind losgefahren. Und dann kommen sie an, kein mazedonischer Mann. Gott führt uns. Weißt du, Gott führt uns anders, als wir denken. Ohne Kerzen und Weihrauch und altertümliche Klamotten und Klimbim. Der führt uns auf ungewöhnliche Art und Weise. Da musst du nicht meditieren. Plötzlich sagt er, Achtung, Achtung. Morgens, wenn du aufstehst, dann sagst du, heute muss ich das und das tun. Das anrufen, hier einen Brief schreiben oder dort hingehen und das erledigen. Weißt du, der Heilige Geist führt uns individuell. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Gott führt uns mit Freude. Wenn wir Freude haben, Lust haben, gerne haben oder wenn es mal stinkt und wir nicht mögen, auch das gehört zur Führung Gottes. Heute habe ich keine Lust. Auch das gehört zur Führung Gottes, dass du auch mal keine Lust hast. Und du solltest auf deine Gefühle achten. Gott führt über unser Gewissen, Gott führt uns über unseren Willen und Gott führt uns über unsere Gefühle. Beides, alles gehört dazu. Manchmal willst du, koste was es wolle, ich gehe. Und manchmal hat man keine Lust. So wahres Christentum, wahre Führung Gottes geschieht aus Liebe. Nicht ich muss, ich darf, ich kann. Ich tue das aus Liebe. Und sobald man wiedergeboren wird, ihr Lieben, da ist wieder die erste Liebe da. Die Liebe, die der Mensch eigentlich haben sollte. Die erste Liebe, was Gott eigentlich wollte. Weißt du, da fängst du Gott zu hören, hast Verlangen nach Gott, kriegst gar nicht genug vom lieben Gott. Dann reicht ein Gottesdienst in der Woche gar nicht. Da brauchst du 4, 5 Gottesdienste, weil du so Hunger nach Gott hast. Man sehnt sich nach Gott. Das ist die erste Liebe. Man will Gott gehorchen. Herr, was muss ich noch tun? Was willst du noch? Das ist doch schon 10 Sachen gemacht. Und jetzt, was willst du noch, mein lieber Gott? Und du bist bereit, alles für Gott zu tun. Weißt du, die erste Liebe, wie war es in der ersten Liebe, als du in der ersten Liebe warst? Hättest du alles aufgeben können, alles loslassen können, hättest gleich so aufs Missionsfeld gehen können. Bloß dich hat damals niemand gerufen. Verstehst du? Du bist noch nicht reif gewesen, aber du wärst bereit. Wenn man gesagt hätte, wer will jetzt nach Alaska gehen, du wärst gleich dabei und gleich einen Schneeanzug gekauft. Weißt du, die erste Liebe, man verlangt nach dem Reich Gottes, man hat Appetit nach dem Wort Gottes, nach dem Heiligen Geist. Was? Da gibt's noch was? Ich will alles haben, was der liebe Gott hat. Ich werde nie vergessen, da kommt so Stadtdiakon von Stuttgart West, kommt nach vorne mit der Bibel und schwenkt, denkt, Mensch, wir fangen jetzt die Schlägerei im Gottesdienst an. Schwenkt er so und, Pastor, ich will alles haben, was hier drin steht. Ja. Und dann sagt, was willst du? Den Heiligen Geist. Er sagt, Heiliger Geist, komm. Und der fängt an in Zungen zu reden und freut sich, hört nicht mehr auf und wedelt mit der Bibel durch die Gegend. Ich will alles haben, was du hast. Was du zu geben hast, was du mir anbietest, was in deiner Werbung drinsteht. Was du uns versprochen hast. Weißt du, bei dem Wiedergeborenen ist ein gesunder Appetit da. Weißt du, das ist, da führt Gott. Weißt du, du hast Salz auf der Zunge und du schreist wie ein Hirsch nach Wasser, du lächst nach Wasser, brauch frisches Wasser, also das ist alles abgestanden, diese ganzen Liturgien und die ganzen Rituale, ich brauche was Lebendiges, was Persönliches, was Echtes und das ist der Wille Gottes für dein Leben, täglich willst du etwas Neues erleben, täglich willst du dem Ziel näher kommen, täglich willst du mehr vom Heiland, es ist Gottes Wille. Dich aus der Sklaverei rausführen. Ich habe die Nase voll. Ich will nicht immer Ziegel produzieren, immer das Gleiche tun. Ich will was anderes erleben. Das ist Führung. Weißt du, du willst nicht immer 1, 2, 3 und schon ist alles vorbei. Nein, du willst mehr erleben. Du hast Sehnsucht, Appetit nach Gott. Und nicht nur in der Ziegelproduktion immer das Gleiche tun, so am Fließband. Gott will uns vom Fließband und von der Ziegelproduktion erlösen. Es ist Gottes Wille, uns von all diesen verkehrten Wegen abzuhalten. Wir haben so viele verkehrte Wege in unserem Leben eingeschlagen. Vor unserer Bekehrung, da waren wir mit der Sekte verwandt und mit anderer Sekte noch verwandt und da haben wir was gehört, weißt du, wir sind versaut. Und wir müssen zuerst mal entsorgt werden, wenn wir zum Heiland kommen. Wir müssen erlöst werden von allem möglichen religiösen Wahnsinn. So wie Saul von Tarsus. Auf dem Weg nach Damaskus, er denkt, er dient Gott. Er eifert für Gott. Und plötzlich tritt der Heiland in seinen Weg. Saul, Saul, Achtung, Achtung. Warum verfolgst du mich? Ich kann mir vorstellen, das war genauso wie bei uns in England. Diese Stimme vom Himmel. Man streitet sich, hat Paulus gehört oder was gesehen? Weißt du, diese Stimme. Gott redet, Gott ruft uns, Gott stoppt uns. Was war denn das? Geh in die Stadt, man wird es dir sagen, wie es weitergeht. Es ist Gottes Wille, dass wir neue Wege gehen, neue Wege betreten, bereit sind für neue Wege. Denk nur an Petrus. Ach Herr, es ist so schön hier. Weißt du, in Joppe, das Meer rauscht, unten kocht die Schwester, so ein gutes Gericht. Verstehst du? Oh Herr, ich danke dir. Und plötzlich sagt der Herr, mach das und das und das, schlachte es und denkt er, nein, sowas habe ich noch nie gemacht. Wenn Gott uns führt, dann führt er uns Wege, was wir noch nie gemacht haben. Habt ihr noch nie gegessen? Herr, das sind Biester, Schweine, Krokodile, Aale, Kaninchen. Sowas essen wir nicht, wir sind Juden. Und dann sagt Gott, was ich gereinigt habe, das nenne du nicht gemein. Und als er so nachdenkt, was soll denn das alles? So ist, wie Gott uns führt. Wir denken ein bisschen nach, wir haben einen Traum, eine Vision, haben eine Predigt gehört, sind erschrocken. Nein, sowas mache ich nicht, was der da sagt. Verstehst? Was soll denn das? Dann klopft das unter eine Tür. Wohnt hier ein Simon Petrus? Ja, der sitzt oben auf dem Balkon und sonstig. Und schon ist Kontakt hergestellt. Der Cornelius hat ihn gleich gerufen, Apostelgeschichte 10, kannst nachlesen, diese Geschichte. So führt Gott. Wir denken jetzt, es ist so schön hier. Ach, das ist eine wunderbare Gemeinde. Und dann plötzlich kommt Verfolgung. Und plötzlich passieren irgendwelche Dinge, die uns erschrecken. Und Gott führt uns weiter. Durch Verfolgung, durch Führung, durch Schwierigkeiten, durch Kämpfe, durch Arbeitslosigkeit, durch einen Trauerfall, durch eine Krankheit. Wir werden weitergeführt. Plötzlich kannst du nicht mehr das, was du tun wolltest. Du bist blockiert. Und dann sagt Gott, ich will dich was anderes machen. Jetzt geht's nach Mazedonien. Ein Schritt weiter. Gott lenkt unsere Tritte. Gott lenkt unsere Tritte. Er hilft uns bei unseren Entscheidungen. Da stehen wir an einer Gabelung, an einer Kreuzung und wissen nicht mehr weiter. Soll ich jetzt in Rente gehen? Soll ich Frührente beantragen? Was soll ich jetzt eigentlich? Also Gott führt uns in Krisensituationen. Er lässt uns auflaufen. Erlaubt er sogar, dass wir Schiffbruch erleiden, damit er uns endlich führen kann. Weil wir so festgefahren sind. Wundere dich nicht, wenn du manchmal Schiffbruch erlebst. Paulus hat dreimal Schiffbruch erlebt in seinem Leben. Und er sagte, Kinder Gottes erleben kein Schiffbruch. Ja, wir erleben Nervenzusammenbrüche. Wir erleben Herzinfarkte. Wir erleben Schocks und Traumas und was weiß ich. Und jetzt heißt es, ich muss mich entscheiden. Bleibe ich hier oder gehe ich weiter? Was mache ich? Psalm 32, Vers 8 und folgende Verse. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und ich will dich mit meinen Augen leiten. Achtung, Achtung. So ein Schuss vom Bug. Verstehst du? Was war denn das? Seid nicht wie Rosse und Maultiere, wenn ich weiterlese in diesem Psalm, die ohne Verstand sind, denen man Zaun und Gebiss anlegen muss und sie werden sonst nicht sich bewegen und sonst nichts tun. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hört und hofft, der wird nur von Güte umfangen. Weißt du, gerne und willig tun. Weißt du, manchmal muss man Kinder züchtigen, darf es ja heute nicht mehr, aber trotzdem muss man manchmal strafen, welcher Art auch immer und so weiter. Aber manche Kinder sind so lieb und so süß, die machen alles, was du sagst, weil sie Gehorsam gelernt haben. Aber viele haben kein Gehorsam gelernt. Und deshalb muss Gott strafen und Gott lässt sich nicht verbieten von unseren modernen Pädagogen. Und er züchtigt anständig. Er züchtigt anständig. Der Gottlose hat viel Plage, schau die Gottlosen an. Du ersparst dir sehr viel Stress, wenn Gott dich leiten darf und kann. Wenn du sagst, ja, ich mache alles, was du sagst. In London, in der Nähe von Birmingham Palast, in einem Museum, da ist ein Grabstein, da liegt David Livingstone, da liegen ein paar andere Größen, englische Größen, und da liegt ein Grabstein, da steht nur drauf, Yes, Lord. Yes, Lord. Ja, Herr. Sonst nichts. Ich habe auch gefragt, wer liegt hier? Das, so sagte mir dieser Leiter, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht. Aber da war einer, der immer Ja, Herr, gesagt hat. Yes, Lord. Und wir sollen auch Menschen sein, die, auch wenn wir den Weg nicht verstehen und keinen Kommentar von Gott haben und keine Wegbeschreibung haben, yes, Lord, wir gehen diesen Weg. Du führst uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Ja, Herr, ich will dich unterweisen. Gott will uns in die Fahrstunde nehmen. Weißt du, wir machen für Auto müssen wir Führerschein machen. Aber ich denke, wir brauchen auch Lebensführerschein für unser Leben, für christliches Leben, für Glaubensleben, für Eheleben, für, was weiß ich, Kindererziehung. Weißt du, gerade für Ehe und Kindererziehung wird kein Führerschein gemacht. Und das ist gerade das Wichtigste. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie man eine Ehe führt und wie man Kinder erzieht. Und deshalb brauchen wir Führerschein fürs Leben und für den Glauben auch. Deshalb haben wir auf unserer Internetseite Glaubenskurs und geben Leuten, die im Glauben neu anfangen wollen, Glaubenskurs und belehren den Leuten in 11 Lektionen, was Christus ist, was der Glaube ist, was die Bibel ist, was die Taufe ist, was die Gemeinde ist, was alles so mit dem Glauben zusammenhängt. Lebensführerschein, Glaubensführerschein. Gott will dich persönlich unterrichten. Und selbst wenn du das bekommst, kapierst du es doch nicht. Und weißt du, und Gott führt trotzdem, auch in der Ehe, auch in der Kindererziehung, führt er doch auf natürliche Weise. Weißt du, der Bengel schreit, was das Zeug hält, und du kannst nicht schlafen. Und du musst mit der Schoppenflasche rumspringen durch die ganze Wohnung. Verstehst du? Gott erzieht uns auf diese Art und Weise. Das Leben erzieht uns. Wenn wir keine Erziehung haben, das Leben erzieht uns. Die Schwierigkeiten erziehen uns. Die Krankheit erzieht uns. Gott will uns anleiten bei unseren Entscheidungen. Es muss alles gar nicht so sein. Du könntest dir so viel Umwege ersparen, wenn du wirklich eine Fahrstunde bekommen würdest. Bei Gott. Im Glauben. Ich will dich leiten. Ich will dich bewahren vor falschen Entscheidungen, sagt der Herr. Und dich abhalten, dich verhindern. Nicht zulassen. Ich will dich leiten. Das gehört dazu. Psalm 37, Vers 23. Der Herr hat Freude an einem redlichen Menschen. Und er lenkt alle seine Schritte. Ein redlicher Mensch. Lass es mal zergehen und denk drüber nach. Was ist ein redlicher Mensch? Vers 23, Psalm 37. Gott lenkt den Menschen, der redlich ist, der mit Gott redet, der Gott fragt, der mit Gott Gemeinschaft hat. Das ist redlich. Nicht nur, dass er viel schwätzt, sondern redlich, anständig mit Gott kommuniziert. Der unerlöste Mensch ist ein Egoist, ein Dickkopf, ein sturer Bock. Weißt du, das ist kein redlicher Mensch. Der lässt sich nichts sagen, ist engstirnig, trotzig, respektlos, aufsätzig. Schon weitergegangen. Psalm 37, Vers 23. Weißt du, der Egoist macht, was er will. Der hat immer recht. Weißt du, Egoisten sind eigensinnige Menschen. Aber der redliche Mensch, der hört, was der liebe Gott sagt. Der folgt sofort. Weißt du, der verfolgt nicht Eigeninteresse. So viele Christen verfolgen ihre eigenen Interessen, suchen ihren Vorteil, wollen bedient werden, wollen sich profilieren. Das sind unredliche Menschen. Aber weißt du, wenn du mit Gott redest, dann sagt er dir Stück für Stück, wenn du Gott Fragen stellst und nicht einfach Antworten gibst. So viele Menschen wollen Gott gleich antworten. Mach das, lieber Gott, und mach jenes und so weiter. Frag doch den Herrn. Wie wenn du einem Egoisten widersprichst. Die vertragen keine Wahrheit. Ein Egoist will immer wichtig genommen werden. Aber der Redliche, der Herr redet mit ihm und er sagt, yes, Lord. Ja, Herr, mach ich. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn ich nicht verstehe. Auch wenn ich keine Mittel habe. Auch wenn ich nicht weiß, wie es gehen soll. Weißt du, du freust dich, wenn Gott zu dir redet. Und wir müssen dahin kommen, dass wir wieder Freude haben am Reden Gottes. Und dann haben wir Erfolg auf der ganzen Linie. Wie führt Gott uns? Ich will dich leiten. Martin Luther übersetzt da im Römerbrief dieses Wort leiten. Und welche der Geist Gottes treibt. Und ich möchte da widersprechen. Der Heilige Geist treibt niemand. Weißt du, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Und der Heilige Geist ist nicht ein Teufel, ein Dämon, ein Sklavenhalter. Der Heilige Geist führt uns und leitet uns. Ohne Zwang und ohne Druck. Komm her. Lockt uns. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu einem Menschen. Weißt du, Gott steht nicht mit der Peitsche. Der Heilige Geist peitscht nicht. Jetzt müsst ihr. Auch in pfingstlichen charismatischen Kreisen, da wird so viel eingepeitscht. Da wird gesungen bis zur Vergasung. Nur als Beispiel. Jetzt muss der Heilige Geist kommen. Nein! Der Heilige Geist kommt ohne Peitsche. Er leitet uns. Plötzlich gehst du auf die Knie, singst in dir zusammen und sagst, oh Gott, warum segnest du uns nicht? Was machen wir falsch? Er führt uns in Liebe, freiwillig. Die Nachfolge Jesu ist eine freiwillige Sache. Da ist keine Gruppendynamik. Da wird nicht geheizt und geschürt und gemacht. Der Heilige Geist führt durch Überzeugung. Er zeigt uns, das kannst du alles haben. Folge mir, folge Jesus, folge dem Wort Gottes. Wenn wir mit Gott gehen, dann nimmt der Herr all das aus unserem Leben, was nicht reingehört, und was hineingehört, das gibt er hinein, füllt uns mit Guten. Weißt du, dass wir keinen Mangel haben? Dann sind wir plötzlich dankbar für alles, für jede Gabe. Yes, Lord, ja, Herr, verstehst du? Wir sind dankbar für jeden Schritt. Er leitet meine Schritte, Schritt für Schritt. Jeremia 29, Vers 11. Gott hat gute Gedanken über uns. Nicht Gedanken des Leides, Gedanken des Friedens. Weiß Gott redet gut zu uns. Auch wenn er manchmal sagt, meine Kinder, passt auf. Verstehst du? Guck mal, lies mal die Sendschreiben. Die Sendschreiben, wie die Sendschreiben aufgebaut sind. So redet Gott 7-mal. Und erzählt und sagt, du, ich weiß deine Werke, ich weiß, was du brauchst, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, was dir fehlt. Aber ich habe was gegen dich. Da ist noch ein Punkt, was ich noch berühren möchte und ansprechen möchte. Aber ich habe was noch gegen dich. Und er sagt nicht, ich hau dich in die Pfanne jetzt und ich verdamm dich. Nein, er sagt, tu Buße, kehr um, verändere dein Leben. In Jeremia, Kapitel 29, Gott hat gute Gedanken über uns. Und David erlebte die gute Hand des Herrn. Er preist den Herrn, der Herr ist mein Hirte. Führt mich auf rechter Straße. Und auch selbst, wenn ich im dunklen Tal gehe. Schau, hör diesen David an. Singt Loblieder und Psalmlieder, preist die Treue Gottes. Und gerade in Zeiten der Gefahr und der Not erlebte die Bewahrung Gottes, die Hilfe Gottes, den Beistand Gottes mit Gott. Begegnete seinen Feinden, pass auf, ich zeige euch. Nicht, was ich kann, sondern was mein Gott kann. Ich zeige euch. Im Kampf wird er gestärkt. Servolenkung. Servolenkung Gottes. Psalm 18, Vers 34. Da heißt es, der Herr lehrte mich, von meinen Feinden zu entkommen und zu entfliehen. Der Herr lehrte mich. Der Herr lehrt dich, deinen Feinden zu entgehen. Du musst dich nicht mit diesen Leuten anlegen. Du musst dich nicht konfrontieren und darauf zugehen. Der Herr lehrt dich, wie du deinem Feind aus dem Weg gehst. Er lehrte mich, von meinen Feinden zu entkommen, zu entfliehen. Der Herr lehrte den David, sich nicht mit den Feinden abzugeben. Das ist mein Geschäft, sagt der Herr. Lass mich ran. Und ich werde für dich streiten. Du musst nur stille sein. Weißt du, gerade wenn du siehst, überall zündelt der Feind. Überall schießt er scharf. Und dann ruhig zu bleiben, nicht zu zittern. Herr, du wirst mich durchbringen. Psalm 91. Und wenn 10.000 auf der Seite fallen und 100.000 auf der anderen Seite fallen, ich weiß, mich wird es nicht treffen, denn ich bin unter dem Schirm des Höchsten. Gott führt uns, unseren Feinden zu entwischen. Du musst ihn nur führen lassen. Und nicht so religiös sein. Viele Christen sind religiös. Ich muss mich mit ihm anlegen. Ich habe ein Wort gegeben, ich muss zu meinem Wort stehen. Denk an die Weisen. Die haben Jesus besucht in Bethlehem. Und dann war der Herodes. Und was hat der Herr ihnen gesagt? Geht auf einem anderen Weg nach Hause. Geht nicht zu diesem Rabauken. Geh nicht zu dem. Geht auf einem anderen Weg. Ja, aber wir haben es versprochen. Du siehst, Kinder Gottes müssen auch ihr Wort mal brechen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Geht nach Hause auf einen anderen Weg. Der wird euch nicht verfolgen. Der ist sowieso zornig. Und ihr bringt euch übrigens noch in Lebensgefahr, wenn ihr nach Jerusalem tippelt. Oder was hat der Herr zu Maria und Josef gesagt, in der Nacht, als die Weisen besucht haben? Josef, pack alles zusammen, was du hast. Nimm die Frau und das Kind und hau ab nach Ägypten. Verstehst du, so ist, wie Gott leitet. Weißt du, wenn Gott dich leitet, heißt es, steh auf sofort, nimm den nächsten Zug, das nächste Flugzeug oder was weiß ich und zieh aus, wandere aus. Wir haben so viele Beispiele. Weißt du, wir haben in Danzig Ich habe einen Pastor kennengelernt aus Danzig, der war von den Nazis eingesperrt als Saboteur. Der steht auf der Kanzel und während er so predigt, sagt er, plötzlich während der Predigt, Geschwister, der Heilige Geist sagt mir, wir sollten Danzig heute verlassen. Und er wurde von der Kanzel verhaftet, natürlich kam er auch irgendwo in Konzentrationslager, aber er hat es überlebt. Und die, die geglaubt haben, die Danzig verlassen haben und nicht gewartet haben, bis die Russen kommen und dann aufs Eis gehen und dann irgendwo in der Ostsee ersaufen, die haben gehört, verstanden, Gott leitet uns. Auch jetzt in Dresden, Gott hat Leute geleitet. Josef Müller-Bohn hat da in seinem Buch einige Sachen beschrieben und hat uns erzählt, wie Gott die Menschen geführt hat. Da ist, geht einer runter, bringt da ein paar Leuten Äpfel und plötzlich sagt der Herr diesem Pfarrer, sammle, nimm die ganzen Bilder, die da, die der Mann zu Hause hat, pack ein und nimm raus. Dresden wird untergehen. Verstehst du? Gott hat ihn geleitet. Und als er dann oben auf dem Berg war und dann sieht er diese Christbäume des Teufels, der Briten und der Alliierten, verstehst du, dann sieht er, was der Teufel anrichtet. Und er ist so froh, er hat die ganzen Bilder von Richter damals gerettet. Er hat ein Buch darüber geschrieben und dann Predigten drauf gemacht aus diesen Bildern von Richter. So, Gott leitet. Und wir sollen von Gott uns führen lassen, auch wenn wir manchmal nicht verstehen. Auch wenn wir die Wege nicht verstehen. So, Gott gibt uns Weisheit, weise zu handeln. Weißt du, in den entscheidenden Moment, Paulus wurde geleitet, er wurde da verhaftet und sollte gesteinigt werden oder gelünscht werden. Dann sagte er, und ich berufe mich jetzt auf den Kaiser. Bin Römer, ich dürfte mich nicht richten. Verstehst du? Ich berufe mich auf den Kaiser. Weise sein. Gott hat uns Verstand gegeben. Und Gott leitet uns nicht nur durch Gefühle, er leitet uns durch den Willen, er leitet uns auch durch Verstand. Sei klug und sei ohne falsch. Das ist, was die Bibel uns lehrt, was Jesus uns lehrt. Und erst wenn der Geist Gottes uns leitet, den Weg vorgibt und so weiter, Römer 8, Vers 14, werden wir geführt und geleitet auf rechter Straße. Halleluja, als Kind Gottes. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Weißt du, wir leben in vorbereitete Wege. Wir leben in vorbereitete Werke, in vorbereitete Situationen, in vorbereitete Zustände. Wir müssen nicht jetzt etwas schaffen. Das ist alles da. Das ist alles da. Das ist alles vorbereitet von einer unsichtbaren Hand. Wir gehen nur vorbereitete Wege, nur geebnete Wege, asphaltierte Wege, rechte Wege, verstehst du? Und die sind manchmal so komisch. Weißt du, wie haben die Israeliten, Pharao hat hier aufgegeben, wie haben die da in der Wüste überlebt? Die werden alle verdursten und verhungern. Aber was hat Gott gemacht? Er hat sie versorgt mit Wasser, mit Wachteln, mit Manna und mit die Wolkensäule. Gott hat sie mit der Wolkensäule versorgt. Nachts war das Feuersäule, Wärme, die haben die Klimaanlage gehabt. Verstehst du? Feuchtigkeit und Feuer und Wärme. Und das ging alles gut, prima. Weißt du, Gläubige verstehen nicht, wie kann man in der Wüste leben? Kinder Gottes, die können in der Wüste sehr gut durchkommen, denn der Herr ist bei ihnen. Vorbereitete Wege. Wir gehen den guten, sicheren Weg, wenn wir der Stimme Gottes folgen. Und die Leute, die nicht mit der Wolkensäule marschiert sind, die sind alle umgekommen. Vom Feind überfallen worden. Jesaja 30, Vers 21. Und kommt ihr vom richtigen Weg mal ab? Achtung, Achtung. Verstehst du? Dann geht mal bei Rot über die Ampel. Achtung, Achtung. So hört ihr hinter euch eine Stimme. Halt! Dies ist der Weg, den sollt ihr einschlagen. Da stehst du. Da hört ihr hinter euch eine Stimme. Du bist gegangen, du hast etwas Dummes gemacht, vielleicht eigene Wege gegangen, eigene Schritte, eigene Entscheidungen. Und wir müssen unsere Schritte tun. Gott macht nichts für uns. Ich muss gehen, aber dann sagt, halt, nicht diesen Weg, geh nach rechts oder geh nach links. Und dann musst du korrigieren, dich korrigieren lassen. So wie beim Navi. Aufpassen, zuhören. Halt, dies ist der Weg, den sollt ihr einschlagen. Also ein überwachter Weg. Christen, Gläubige, vom Heiligen Geist geleitete Menschen, die gehen überwachte Wege. Wenn du was falsch machst, da wird gleich gesagt, eine innere Stimme, die ruft auf, Achtung, Achtung, bei Gott kannst du nichts falsch machen. Das ist für mich so tröstlich. Ich bin so zuversichtlich. Ich mache viele Fehler, aber der Heilige Geist sagt, Achtung, Achtung. Verstehst du? Warnt uns. Und dann kann ich mich korrigieren. Kann Halt machen, kann sagen, links oder rechts, was willst du, lieber Gott? Weißt du, wir gehen bewährte Pilgerwege. Generationen sind diesen Weg schon gegangen. Gottes Wege sind gute Wege. Wenn du der Stimme Gottes gehorchst, wirst du immer wieder die Spuren Gottes sehen und merken, das sind gute Wege, vorbereitete Wege. So wie bei Jesus. Weißt du, der Herr Jesus hat so ein easy life gehabt. Einfaches Leben. Weißt du, dann sagte er, wir brauchen heute für heute Abend, fürs Abendmahl, einen festen, schönen Saal. Und jetzt sagt er, geht zum Brunnen, zwei Brüdern, sagt er, passt auf, da kommt ein Wasserträger. Und geht hinter dem her. Du siehst, wie Gott einen führt. Wir müssen manchmal hinter einem hergehen. Und da, wo der hingeht, dann fragt er, wo ist das, was du vorbereitet hast? Da stimmt schon alles. Da steht, er hat schon gebacken, da hat schon Brot hergestellt, Wein bereitgestellt. Und dieser Wasserträger, der hat nur darauf gewartet, dass jetzt jemand kommt und fragt, wo ist das, was du vorbereitet hast? Und wenn der Heilige Geist führt und leitet, da sind zwei, die zusammenarbeiten. Einer, der es braucht, und der andere, der es hat. Verstehst du? Und so funktioniert es. Und das nächste Mal, der Herr Jesus braucht einen Esel. Der hat kein Auto. Und Mietwagen gab es auch noch nicht, oder Mietesel. Und Ersatzesel, oder was auch immer ist. Verstehst? Dann sagt er, geht hin, und ihr werdet dort finden, eine Esel, und eine Füllen, und mit ihrem Jungen dort angebunden, und löst es, bringt mit. Und wenn jemand fragt, was macht ihr da, dann sagt es nur, der Herr bedarf seiner. Du siehst also, da ist alles schon vorbereitet. 1. Könige 17, Vers 8 und folgende Verse. Weißt du, wir gehen vorbereitete Wege, Geschwister. Das ist alles geplant schon in unserem Leben. Die Vorsehung, die Erwählung. Weißt du, das stimmt, das ist alles schon eingelegt und eingeordnet. Und da sagte der Herr zu Elia, nachdem er am Bach Grit war und dort 18 Monate ausgehalten hat, weißt du, da ist er schon geführt worden. Und das war schon ein Wunder. Jeden Morgen kamen die Raben. Und die wussten ganz genau, wo sie das Fleisch abladen sollen. Und nach 18 Monaten sagt der Herr zu Elia, geh nach Phönizien, ins Ausland, in die Stadt Sarepta und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben. Ich habe einer Witwe einen Auftrag gegeben. Eine Witwe hat schon von Gott einen Auftrag bekommen. Da wird ein Mann Gottes zu dir kommen. Welcher weiß ich nicht, aber es wird ein Mann Gottes kommen. Ich habe einer Witwe einen Auftrag gegeben. Ich lese weiter hier. Einen Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Und sogleich machte sich Elia auf dem Weg. Am Stadtrand von Sarepta traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und weißt du, der sehr Gentleman, er sagt, könntest du mir einen Becher Wasser geben? Interessant. Ein Becher Wasser. Jesus in Samaria am Brunnen, gib mir ein Wasser. Dem Speisemeister, gib mir Wasser. Weißt du, wir müssen lernen, in kleinen Dingen zu gehorchen. Und er testet, kann die Frau in kleinen Dingen gehorchen, kann einen Becher Wasser geben. Gib mir einen Becher Wasser. Und Elia gehorchte dem Wort des Herrn, hielt sich an das Wort Gottes. Und auch die Witwe, die ist gehorchsam. Und die Witwe wusste ganz genau, ich muss da einen Propheten versorgen. Genauso wie die Raben den Auftrag von Gott hatten, so hat jetzt die Witwe dieses Mal den Auftrag. Wenn wir auf dem Weg bleiben, erleben wir die Wunder Gottes, woanders nicht. Wenn wir auf dem Weg bleiben, am Bach Grit oder in Sarepta bei der Witwe, nicht bei irgendeinem Weibstück, nein, bei der Witwe. Dieser Frau, die Gott erwählt hat, Gott hat das Herz gesehen, bei der soll er bleiben. Wenn wir auf dem Weg bleiben, uns an den Auftrag Gottes halten, seine Bestimmungen befolgen, dann muss uns alles dienen, alles zum Besten dienen. Weißt du, manche Leute denken, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Nein, man muss auch alles tun, dass es zum Besten wird. Psalm 23, nochmals. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Weißt du, werden mir folgen, die stellen sich ein. Plötzlich, die Frau sammelt Holz. Sie werden mich verfolgen, belauern. Das sind die Begleiterscheinungen. Wenn man gute Wege mit Gott geht und wandelt, Gott gehorsam ist in kleinen Dingen, nicht in großen Dingen, beim Wasserbecher. In Kleinigkeiten. Wenn man Gottes Wort ernst nimmt, weißt du, dann wird man versorgt auf wunderbare Art und Weise. Denk nur an diese Frau hier. Gottes Wege ist nicht Rimmedimme und der Megakick und Sensationen. Weißt du, ist ein beständiger Weg. Du tust das. Gott hat mir gesagt, jetzt gehen wir weiter. Nicht irgendwie aufwühlen, sensationell und sentimental. Nein, ruhig, gelassen. Witwe, kannst du mir einen Becher Wasser geben? Ich habe so Durst. Dann ist dieser Weg voller Wunder. 18 Monate, das Mehl hört nicht auf und das Öl hört nicht auf. Beides hört nicht auf. Da brauchst du kein großes Theater und Spektakel. Es passiert ganz natürlich und ganz einfach. Elia bittet nur um einen Schluck Wasser. Im Neuen Testament sehen diese Wunder, wenn ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Verstehst du? So in Kleinigkeiten. Wunder passieren ohne viele Worte. Einfach durch praktische Taten. Ein Becher Wasser. Und dann entsteht etwas. Wie? Du, ein Jude, bittest von mir als Samariterin, als Ausländerin, bittest du Wasser? Ihr wollt ja sowieso mit uns nichts zu tun haben. Du? Du? Ja. Was ist jetzt die richtige Religion? Die wird religiös. Menschen werden immer religiös, wenn es um Jesus geht. Aber Jesus wird sehr praktisch. Weißt du, Gott, es passieren Wunder, wenn wir anfangen zu gehorchen. Wenn wir Gott gehorchen, läuft alles prima, wie gebuttert oder geschmiert, geölt, gesalbt. Da geschehen Heilungen. Denk an Naaman, verstehst du, der lässt sich 7-mal tauchen und als er das 7. Mal aus dem Wasser raussprang, prima, wie ein Baby. Gottes Wege sind wunderlich. Wunderlich. Mir gefällt das Wort wunderlich. Gott segne dieses Wort. Nicht nur Wunder, sondern wunderlich. Gott sagt, weißt du, Gott führt uns und wir sollen Gott folgen. Mitten in einer wunderbaren geistlichen Erweckung in Philippi Caesarea. Da ist der Philippus, der wirkt und Zeichen und in Samaria Zeichen und Wunder geschehen. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, geh auf die Straße nach Gaza. Diese einsame Straße. Aber Herr, da ist auch kein Mensch da. Und dann kommt plötzlich doch so ein Finanzminister vorbei. Und dann denkt er, das ist der Einzige, der hier vorbeifährt. Da ist ja niemand. Dann macht er so bei Anhaltern, stoppt er. Und darf ich mitgehen? Ja, und dann, ja, nimm den Kerl da mit. Das ist sowieso ein Flüchtling irgendwie. Und nimmt mit. Und dann liest er da aus dem Propheten Jesaja. Und dann fragt er, verstehen Sie auch, was Sie lesen, mein Herr? Ja, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann sagt er, darf ich das tun? Ich darf Sie anleiten? Du siehst, wie Gott führt. Der eine liest und der andere wird erklärt plötzlich. Viele kommen nicht auf den Weg zu Jesus, weil die Menschen sich nicht vom Geist Gottes leiten lassen. Da liest jemand die Bibel, sucht die Bibel und der Heilige Geist sagt, geh und sag der Marie oder der Luise oder dem Karl oder was weiß ich, geh und erklär ihm den Weg. Aber nein, das soll selber herausfinden. Weißt du, die Menschen, oder soll Fernseher einschalten oder Internet. Nein, Gott will dich benutzen und nicht das Internet. Du bist Gottes Sprachrohr und nicht das Internet und nicht der Fernseher. Und halt dich an den Wagen. Und dann, weißt du, der erklärt es und plötzlich sagt der Kämmerer, tu das jetzt eine Wasserpfütze, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Sag gar nichts. Wenn du an Jesus Christus glaubst, lass uns runtergehen. Und er wurde getauft. Und weißt du, was dann passiert? Plötzlich ist der Bruder weg. Das hat sich aufgelöst in Luft. Verschwunden. Wurde entrückt und wurde dann 30, 40 Kilometer weitergefunden. So schnell. Gottes Wege sind wunderlich. Wunderlich. Sind gute Wege, fantastische Wege. Da staunt man nur. Gott führt jeden individuell. Jetzt soll er weitergehen. Er soll ja selber jetzt weiterlesen. Jetzt hat er die Wassertaufe und bestimmt auch gleich die Geistestaufe bekommen. Als er aus dem Wasser rauskam, war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war aber in der Urgemeinde gang und gäbe. Da wurde nicht viel gefaxt. Da Wassertaufe, Geistestaufe und dann kommt die Feuertaufe als drittes. Verstehst du, die wurden schon präpariert. Ich werde nie vergessen, ich bin in Russland, im tiefsten Russland, in der Untergrundgemeinde. Weißt du, und damals noch Gorbatschow, aber noch vorher, da war noch kein Glasnost und kein Perestroika. Wahrscheinlich Jelzin war noch an der Macht. So, da war da, und da taufen wir ein paar Geschwister irgendwo und dann sagt er, wisst ihr, wir müssen jetzt in die Gemeinde gehen. Und die haben so lange gebetet, bis jeder einzelne Täufling die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommen hat. Und der hat nicht locker gelassen, der muss durchgebetet werden, denn die kommen zurück am Arbeitsplatz, da sind lauter Atheisten, da sind Gottlosen, da es kann sein, dass sie morgen ins Gefängnis gehen, man weiß nicht, wie es mit denen weitergeht, die brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Und ich kann mir vorstellen, so ähnlich hat auch der Philippus mit dem Kämmerer dort gearbeitet. Und er ging und er zog fröhlich seine Straße weiter. Er war voll Heiligen Geistes. Du kannst nur fröhlich deine Straße weiterziehen, wenn du voll des Heiligen Geistes bist. Ohne den Heiligen Geist. Du denkst, oh, jetzt beginnt der Kampf des Lebens. Uiuiuiui. Nein, jetzt beginnt das wunderliche Leben. Erstaunliche Leben. Er zog fröhlich seine Straße weiter. Und deshalb konnte Philippus weitergehen, denn er hatte alles gegeben, was der Mann brauchte. Und Philippus war ein Mensch wie der Stephanus, voll Glauben, voll Heiligen Geistes, ein Diakon voller Kraft. Also, der hat nicht viel gefackelt. Gott führte seinen individuell, separat, einzeln, so wie der Kämmerer, jetzt geht er und jetzt plötzlich, wir haben die äthiopische Kirche bis heute, diese äthiopische Kirche, weißt du, die geht ihren eigenen Weg, wie die, anders als die Ost- und Westkirche. Gott hat dort Erweckung gewirkt, er kam nach Hause, Leute, ich habe Jesus erlebt. Ich habe hier mal einen äthiopischen Bischof auf dem Kirchentag kennengelernt und er sagte, weißt du, oh, wir haben die Bundeslade, die Äthiopier haben die Bundeslade, sagt er, behauptet. Das soll er auch recht haben, denn die fehlt in Israel. Schon zu Tagen, als der Tempel eingeweiht wurde oder der Tempel fertig war, fehlt die Bundeslade. Wir haben die Bundeslade. Weißt du, sagt er mir, wir haben das Gesetz und wir haben Jesus. Das Gesetz und Jesus. Und das kam alles durch den Kämmerer. Durch den Kämmerer. Gott führt die Seinen und bahnt sich den Weg. Er bahnt sich selbst den Weg. Weißt du, du musst nur dem Wasser, das Wasser fließen lassen und das Wasser findet seinen Weg ins Tal, in den Ozean. Und so ist auch der Heilige Geist, der findet seinen Weg. Und er geht Wege, wo ein ganz geringer Widerstand da ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, 1. Thessalonicher 5, 23, vollende euch als ein heiliges Volk und bewahre euch völlig und unversehrt, fehlerlos am Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus kommt. Vollende euch an dem Tag X. An dem Tag. Und dann heißt es weiter, Gott ist treu, der euch berufen hat. Der wird es auch vollenden. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir uns vollenden lassen. In der Schule Gottes alles durchnehmen, was gerade dran ist. Nicht, das brauche ich nicht. Du brauchst alles, was Gott auf dem Programm hat. Weißt du, das ist alles so inneren Reife. Das ist alles da. Das ist nicht nur zur Unterhaltung. Viele Leute denken, ich will nur unterhalten werden. Nein, Gott will uns vollenden. Und nicht nur, dass wir blühen und schön aussehen und schöne Blätter haben. Gott will Frucht haben in unserem Leben. Das ist die Vollendung. Und Gott führt uns. Und jetzt möchte ich ein bisschen persönlich werden, wie Gott uns führt. Gott führt uns in die Tiefe. Amen. Preis Gott. Halleluja. Das ist wunderlich. Er führt uns in die Tiefe. Nur in der Tiefe verstehst du Gott. Aber du bleibst nicht immer in der Tiefe. Und in der Bibel heißt es, du sollst nicht deine Hütte im Tal bauen und dein Zelt. Du musst nur schnell gucken, dass du durchkommst. Baue nicht dein Zelt im Tal. Gott führt uns zum Höhepunkt wieder. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Im Tal erkennst du Dinge, die du auf der Höhe nicht erkennst. Gott gibt uns Kraft in der Tiefe, im Tal. Da erlebst du, was Gott vermag, wie stark Gott ist. Und Gott gibt dir die Kraft, dass du den Berg Gottes erreichst. Elia wurde gestärkt, als er seinen tiefsten Punkt hatte. Depression. Da liegt er in der Höhle und sagt, oh Gott, nimm meinen Geist von mir. Und er hebt die Nase zu und will sterben. Aber stirbt nicht. Die Leute, die sterben wollen, die leben lang. Und die, die nicht sterben wollen, die kratzen bald ab. Verstehst du? Aber lieber Gott, ich will nicht mehr leben. Ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Und der Herr sagt, draußen ist Brot und Wasser. Stärke dich. Und dann hat er sich gestärkt. Und dann ging er in der Kraft Gottes bis zum Berg Gottes. 40 Tage und 40 Nächte. Da salbte den Hasael, da salbte den Elisa, da salbte den Jehu. So viel gemacht. Du kannst mehr machen aus deinem Leben, wenn du die Salbung Gottes erlebst. Aus der Tiefe. Wenn du sterben willst. Ich kann nicht mehr. Ich schaffe nicht mehr. Weißt du, die Isebel will mir einen Kragen. Morgen, dein Kopf kommt dran. Weißt du, du erreichst deine Berufung, wenn du in der Tiefe bist. Und Gott ist Menschen begegnet, als sie den Tiefpunkt erreicht haben. Eine Rakete hebt ab, wenn das Countdown abgelaufen ist. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und dann zünden die Raketen. Dann gibt es kein Zurück mehr. Dann gibt es kein Zurück mehr. Aber wir müssen dieses Countdown durchmachen. Vorher startet keine Rakete. Nichts geht hoch. Zuerst müssen wir den Nullpunkt erreicht haben. Geschwister, und das ist der Punkt, wo Gott uns nach oben bringt. Schau die Geschichte an. So, schau die ganzen Berufungen von Menschen. Die waren alle am Nullpunkt. Der Weg Mit Gott ist ein Hochweg, ein Königsweg. Aber zuerst mal geht ganz tief runter. Denk an David. Er wurde gejagt wie ein Kaninchen vom Saul. Gehetzt. Ihr lieben Geschwister, wir gehen als Kinder Gottes keine gewöhnlichen Wege oder traditionelle Wege, so wie der Großvater. Nein, wir gehen total neue Wege. Die haben keine Ahnung von all diesen Kämpfen. Weißt du, wenn ich meinem Großvater erzählen würde, was wir für Kämpfe haben als Menschen, oder wenn ich meinen Urenkel erzählen würde, was ich für Kämpfe habe, die sagen, Opa, von was redest denn du? Verstehst? Unsere Welt ist total anders. Heute haben wir Computer, Smartphones, heute hat man Stress, heute gibt es Drogen, heute gibt es so vieles andere, was es damals gar nicht gegeben hat, zu deiner und meiner Zeit womöglich. So, Gott führt uns keine herkömmlichen Wege. Weißt du, der Weg Gottes mit dir ist ein Extraweg. Ein Extraweg. Wunderlich. Diesen Weg ist bisher niemand gegangen. Weißt du, jeder Auserwählte geht individuelle Wege. Jeder dient Gott anders. Denk an die 12 Aposteln, die Gott berufen hat. Und die Apostel haben dann sich entschieden, du gehst nach Norden, der andere geht nach Süden, der andere geht nach Indien, der andere geht nach Ägypten. Jeder ging anders. Jeder wurde anders geführt und jeder starb auch woanders. Und es hat Segensspuren zurückgelassen. Lies mal diese ganzen Märtyrergeschichten der Apostel, wo sie ihr Leben gelassen haben. Johannes wurde auf der Insel Patmos da geworfen, ging nach Ephesus, hat dort gewirkt. Gott geht uns voran und Gott hat für jeden einen besonderen Weg geplant. Gott will uns mit seinen Augen leiten und von oben überwachen. Achtung, Achtung. Sobald du vom Weg abkommst, gibt's Achtung, Achtung. Ja, das ist normal. Auch in der Gemeinde. Plötzlich, Achtung, Achtung, erschrickst, was ist denn das? Gott hat den Überblick über unser Leben. Irgendwo da oben ist eine Kamera. Und Gott weiß ganz genau, was passiert. Und als Abraham Gott dient und Gott sagt, ich führe dich den Weg und ich führe dich in dein Land, wo ich dir zeigen werde. Ich werde die nächsten Tage noch weiter darüber sprechen. Mir sind ein paar Sachen groß geworden im Leben Abrahams. Weißt du, aber Gott hat dem Abraham gesagt, weißt du, 400 Jahre, deine Kinder werden nach Ägypten gehen, deine Nachkommen. Die werden nach Ägypten gehen. Nach 430 Jahren kommen sie zurück. Das hat Gott Abraham gesagt. Das wusste er. 10 Generationen später, 430 Jahre, kommen sie zurück. Deshalb wollte auch Josef nicht in Ägypten beerdigt werden, sondern wollte, wenn, hat den Kindern Israel gesagt, wenn ihr wieder zurückkommt, ich möchte zu Hause im Vaterland beerdigt werden. Der Wiedergeborene wird geleitet von ganz anderen Instinkten. Ganz anderen Gefühlen, Gedanken, Motiven, Bedürfnisse und Trieben. Der Wiedergeborene wird geleitet von Erleuchtung. Der sieht ein Licht und er folgt diesem Licht. Zu diesen Sternen wie die Weisen vom Morgenland. Weißt du, die werden geleitet durch Einsichten, durch Erkenntnisse, durch die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes drängt mich so und die Liebe Gottes treibt mich so, ist wie Feuer in meinen Gebeinen. Die Gläubigen werden von der Gegenwart Gottes geleitet, die Wiedergeborenen. Weißt du, und die gehen nur, ist der Herr da? Heiß, heiß, kalt, kalt, heiß, kalt. Du kennst ja dieses Spiel. So wird Gott, so führt Gott uns. Plus und Minus. Die Wiedergeborenen werden vom Heiligen Geist und von der Offenbarung geleitet. Das ist, wie Gott uns führt auf unseren Weg. Und das Schöne noch dabei ist, ich lese in der Bibel, du machst meine Füße gleich den Hirschfüßen, den Gämsen. Wenn du deine Füße anguckst, du hast Gämsen, von geistliche Gämsenfüßchen. Bis, ja, wie Gämsen. Weißt du, die Gämse, diese Hirsch oder diese, ja, die Gämsen ist das beste Bild, nicht nur die Hirschen, die laufen auf dem Flachland, aber die Gämsen leben im Hochgebirge. Und wenn ich nur die Gämsen angucke, verstehst du, wie die Steine, die Felsen hochsteigen. Gott macht uns unsere Füße den Gämsen gleich. Und wir können im Hochgebirge kraxeln, Berge überwinden, trittsicher. Die Gämse ist das trittsicherste Tier. Söhne Gottes, Kinder Gottes, weißt du, die leben anders, arbeiten anders, kämpfen anders. Die wissen, wir arbeiten für unseren Vater, für unseren Familienbetrieb, fürs Reich Gottes. Das ist unser Familienbetrieb, Reich Gottes. Weißt du, die Wiedergeborenen leben total anders. Sie haben ganz andere Motivation. Der Sohn arbeitet anders als der Knecht und Sklave. Wenn er zu Hause arbeitet, da weiß ich aber ja für mich, eines Tages werde ich das Stück beherrschen. Und er weiß, wofür und für was er arbeitet. Und so ein Sohn, und das ist, wie Gott uns führt, er gibt uns das Herz, das passende Herz dazu. Das Herz eines Sohnes, einer Tochter. Wir arbeiten für die göttliche Familie. Wir beten mit dem Herzen. Wir dienen mit dem Herzen. Wir reden mit dem Herzen. Wir machen alles mit dem Herzen. Das ist dieser Weg, wie Gott uns führt. Den Herzensweg. Das ist ein ungewöhnlicher Weg, ein wundersamer Weg. Wundersamer Weg. Weißt du, du erlebst aber Gott mit dem Herzen. Wir erleben Gott mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Natürlich, wir müssen nachher einordnen, was war denn das jetzt wirklich? Aber zuerst einmal erleben wir Gott mit dem Herzen. Gottes Weg ist heilig. Seine Führung ist etwas Besonderes, etwas Persönliches, etwas Einmaliges. Fleisch und Blut begreift es nicht. Wie könnt ihr so leben? Ihr lebt ja blind in den Tag hinein. Nein, wir leben nicht blind in den Tag. Es begibt sich bei uns ständig, permanent, jeden Augenblick. Es begibt sich. Da kommt jemand und klopft an unsere Tür. Und du weißt, den lass du rein oder den lass du nicht rein. Weißt du, auch das gehört dazu, dass du nicht jeden Dummkopf aufnimmst und jeden Anruf abhörst. Verstehst du? Und auf alles reagierst. Du weißt, mit wem du zu tun hast. Und es begab sich. Du hast keine Lust, jetzt abzuheben. Du hast keine Lust, jetzt anzurufen. Du hast jetzt keine Lust, hinzugehen. Und jetzt hast du aber eine Lust. Weißt du, du lebst nach ganz anderen Motiven. Du lebst nach ganz anderen Motiven. Gottes Wege sind anders, sind nicht leicht. Aber für das Kind Gottes ist es einfach. Ist nicht kompliziert. Wir machen es nur so kompliziert. Wir brauchen als Deutsche für alles eine Verordnung. Eine Verordnung. Nein, Gott sagt, umgehe dieses Volk oder die Sache. Gott führt uns durch Umleitungen. Du fragst dich, warum muss ich heute diesen Weg gehen? Warum gehe ich nicht jenen Weg? Verstehst du? So wie gewohnt, wie immer. Gott führt dich manchmal auch in die Gemeinde. Wenn du zur Versammlung gehst, plötzlich gehst du einen anderen Weg. Du fragst, warum? Vielleicht verläufst du dich und schimpfst dich, weil gerade die Straße blockiert ist oder eine Baustelle ist. Aber Gott führt dich, damit du dort und dort dies und jenes erlebst und mitnimmst und erledigst. Du würdest es gar nicht sehen und gar nicht erleben, wenn Gott dich nicht dort vorbeiführen würde. Gottes Wege sind Segenswege. Das müssen wir verstehen und begreifen. Sind meistens ein bisschen kompliziert. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg. Das ist ein Gebet, wie wir morgens beten sollten. Herr, weise mir deinen Weg. Heute, jetzt und hier. Und zeige mir, was dran ist. Und bestimme du, was ich begeben soll. Ich möchte nichts annehmen, was vom Teufel ist, aber alles, was von dir ist, lieber Gott. Nicht, was Menschen mir in den Weg stellen. Weißt du, es kann sein, dass Menschen uns in den Weg stellen und wir denken, das war auch der liebe Gott. Nein, nein, nein. Ich prüfe die Geister. Wir müssen die Geister prüfen. Und Gott legt es fest. Gott legt es fest. Und wenn Gott uns geführt hat, wie ein Abraham ins gelobte Land, dann sollten wir gehen. Und Abraham hat eine ganz große Dummheit gemacht. Gott hat ins gelobte Land hineingebracht. Und weißt du, was da passiert? Eine Hungersnot kommt. Und er denkt logisch, er denkt menschlich. Eine Hungersnot, aber die in Ägypten haben noch Brot. Und er geht ohne Gottes Auftrag nach Ägypten. Und weißt du, was dort passiert? Kriegt er Angst, wird ein Verräter, verratet seine Frau, das ist meine Schwester, verliert sie sogar noch. Nur weil er eigene Wege geht, kriegt er Probleme mit seiner Ehe. Seine geliebte Sarah ist in einem Harem. Verstehst du? Und Gott muss jetzt befreien und ein Wunder tun. Aber sie ist im Harem. Du siehst, wenn man eigene Wege geht, wenn du in einem Land bist und das ist das Land Gottes, Gott hat ihn hineingeführt und Gott prüft ihn, was machst du, wenn eine Hungersnot kommt? Gott will sehen, wie begegnest du dieser Sache? Gott prüft uns. 2. Samuel 22, Vers 31. Gottes Wege sind vollkommen. Des Herrn Wege sind durchleuchtet. Und er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Verstehst du? Gottes Wege sind wunderbar. Aber vertraust du jetzt? Aber es ist eine Hungersnot, lieber Gott, was soll ich tun? Gott hat nicht gesagt, jetzt fliehe. Gott muss uns sagen, was wir in der Hungersnot machen sollen. Sein Weg ist manchmal nicht bequem. Ich muss durchhalten, die Prüfung bestehen. Und Gottes Wege sind geprüfte Wege, durchläutert. Es ist unergründlich manchmal, aber Gott prüft uns. Was machst du jetzt? Weißt du, er hat die Prüfung bestanden, als Gott sagte, opfere dein Isaak. Da ist er gehorsam. Und er weiß, Gott wird vorbereiten, Gott wird uns nicht in den Stich lassen. Aber jetzt hier in diesem Fall, als die Hungersnot kam, Gott will prüfen, wie verhältst du dich? Vertraust du Gott, dass er dich hier auch in der Hungersnot versorgen kann, in der Krise versorgen kann, in der Krankheit versorgen kann, in Spannungszeiten versorgen kann? Gottes Wege führen uns zum Thron Gottes. Und Gottes Wege sind wundersam. Wundersam. Jesaja Kapitel 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege und so weiter. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, so hoch und erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Und Gott erlaubt Hungersnot. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, so ist auch, damit der Seemann Samen hat und Brot hat und so weiter, so ist auch das Wort, das meinen Mund verlässt, das Wort aus meinem Munde, es kehrt nicht leer zurück. Wir müssen warten auf das Wort Gottes. Was sagt er? Und wir sollten fragen, Gott, was willst du? Wir haben in Kreuzberg im Gottesdienst eine Prophetie mal gehabt, das werde ich nie vergessen. Und Gott sagte, fragt, bittet nicht immer und bettelt nicht. Herr, hilf uns aus der Sackgasse herauszukommen. Wir sollten den Herrn fragen, bevor wir losfahren. Und nicht, wenn wir erst in der Sackgasse sind und Gott dann rufen und Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf. Nein, wir sollten Gott fragen, bevor wir losfahren, bevor wir loslegen, bevor wir was unternehmen, bevor wir unser Geld irgendwo investieren, bevor wir zum Arzt gehen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Und wir fragen immer, wenn es zu spät ist.
Lieber Gott, hilf, ich kann nicht mehr.
Verstehst du, Gott will nicht immer angebettelt werden, er will gefragt werden. Wir sollten mit Gott reden und Gott kennt unser Weg. Er weiß, was das Beste ist und es wird uns offenbaren. Und wenn er sagt, jetzt fliehe, dann fliehe. Weißt du, den einen sagt er, geht nach Ägypten, haut ab. Und dem anderen sagt er, bleibt hier. Und du kannst nicht sagen, verstehst du, was der dem anderen gesagt hat, das gilt auch mir. Das Wort Gottes ist individuell, persönlich. Und wir müssen lernen, nicht nur Gott mit dem Kopf zu folgen, sondern aufgrund der Offenbarung. Dem Licht, was Gott uns gibt. Weißt du, nicht nur den Beweisen und den Gefühlen, eine große Hungersnot. Gottes Wege sind für den natürlichen Menschen unbegreiflich, unverständlich. Wir kennen Gott nur über die Offenbarung, ihr Brüder und Schwestern. Ich will dir das Land zeigen. Und jetzt kommt er dorthin und ist Hungersnot. Ich will dir offenbaren, meine Wege. Gottes Wege fangen nicht bei uns hier an, sondern Gottes Wege sind schon im Himmel festgelegt. Und Gott will uns offenbaren, das ist der Weg, den gehst du jetzt. Wir gehen festgelegte Wege. Und die Karte ist da oben im Himmel. Hier unten gibt es keine Karten. Das ist alles planiert, alles zerstört, alles eingeebnet und eingeäschert. Weißt du aber, dort beginnt der Weg und Gott hat unsichtbare Pfade. Ein Jäger hat mir erzählt, hier in Berlin und Brandenburg gibt es Wolfspfade. Wolfspfade. Die Wölfe haben ihren Weg, auch wenn der Wald drüber ist und eine Straße drüber ist. Die haben Wolfspfade. Die gehen ihre Wege Jahrtausende lang. Wolfspfade. Christen gehen Gottes Wege. Die sind Jahrtausende alte Wege. Kein Unreiner, kein Sünder kann diese Wege gehen. Die kennt nur Gott diese Wege. Viele haben gar nicht gemerkt, dass unsere Wege im Jenseits festgelegt werden. Das Land, das ich dir zeigen werde. Psalm 139. Ich sitze oder stehe, so weißt du es, Herr. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege oder schlafe. Egal, was ich mache, du bist immer um mich und siehst alle meine Wege, alle meine Entscheidungen, alle meine Taten, alle. Zu dir, Gott, beten wir an. Wir. Nicht, weil wir dir etwas Neues erzählen müssen, nein, sondern weil wir uns vergewissern wollen. Du bist für uns da. Wir wollen uns nur vergewissern. Deshalb beten wir zu Gott. Herr, ist das der Weg? Wir wollen uns nur vergewissern. Du bist für uns da. Und siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht wüsstest, Herr. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst mich bei deiner Hand. So werden wir geführt. Geleitet. Gott ist da. Du kannst ihm gar nicht weglaufen, wenn du möchtest. Achtung, Achtung! Schießt und schon klopft es, weißt du? Und da gucken schon Leute zum Fenster raus. Was ist da los? Wo sind die zwei Blindgänger? Von allen Seiten umgibst du mich und hältst mich bei deiner Hand. Gott ist einfach da und trägt uns, umgibt uns, korrigiert uns, bewacht uns, beschirmt uns. Und diese Nähe Gottes, weißt du, daher habe ich gelernt, es ist gut, dass man überwacht wird. Es ist so schön, dass man beobachtet wird, dass Gott niemand laufen lässt. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Weißt du, seine Nähe engt uns nicht ein, sondern im Gegenteil, ich weiß, ich bin kontrolliert. Weißt du, wir Deutsche, wir haben Angst vor Überwachung und Kontrolle. Verstehst du, dass laut überall Kameras angebracht sind? Aber die Engländer haben gar kein Empfinden. Das war für die ganz normal und ganz natürlich, dass man wird überwacht. Man wird kontrolliert. Man wird nicht überfallen. Oder wenn man überfallen wird, dann weiß man, wer das getan hat. Von Gott überwacht. Aber lieber Vater, der Heilige Geist zeigt uns die Größe Gottes. Er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Darum kennt uns die Welt nicht. 1. Johannes 3, Vers 1. Deshalb kennt uns die Welt nicht, denn die Welt kennt ihn nicht. Die Welt kennt ihn nicht. Wir sind Kinder Gottes. Und das ist keine Vermutung oder Aberglaube oder Fantasie. Das ist eine Offenbarung. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Ich bin Kind Gottes. Nicht, ich fühle mich wie ein Kind Gottes. Oder der Pastor sagt es, dass ich ein Kind Gottes bin. Oder wer auch immer. Nein, wir haben die Offenbarung. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Mein Erlöser lebt. Auch wenn 1. Johannes 3 weiter. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wir wissen ganz genau, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Gottes Weg ist festgelegt. Und Gott sorgt dafür, dass du dort ankommst, das Ziel erreichst, auf Gedeih und Verderb. Weißt du, auch wenn es Turbulenzen gibt und Schwierigkeiten gibt und Stürme gibt, der Teufel will mit allen Mitteln verhindern, dass du nicht die andere Seite erreichst. Deshalb hast du so viel Stress in deinem Leben. Weißt du, Gott weiß, was für Siege passieren werden in deinem Leben. Er weiß, was geplant ist und der Teufel weiß es auch. Der Teufel ist nicht dumm. Der weiß es. Dort ist einer in Gadara, der ist besessen, kein Mensch kann ihn befreien. Jetzt kommt Jesus, um Satans Macht zu brechen. Und der Teufel pustet, was das Zeug hält. Und bringt die Wellen so durcheinander, dass die Jünger schier verzweifeln. Und der Herr sagt, Wind, sei still. Mit Jesus erreichen wir die andere Seite in Sicherheit. Halleluja, preis Gott. Gott ist nahe uns in Jesus Christus. Weißt du, er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und er hat so viel für uns getan. Epheser 2, Vers 19 nochmals. So sind wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Bürger und Hausgenossen. Preis Gott. Du bist kein Fremdling mehr, kein Ausländer. Du bist Gottes Hausgenosse. Und du erkennst Gottes Wege. Psalm 18, Vers 31. Gottes Wege sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Bevor Gott uns gebrauchen kann, nimmt er uns aus der falschen Umgebung, vom falschen Weg ab. Wir sind alle auf dem falschen Weg. Der führt uns aus Ur in Chaldea raus. Hier kannst du nicht Abraham gedeihen. Hier kannst du dich nicht entwickeln. Der führt uns raus aus Ur in Chaldea. Führt uns raus aus Ägypten. Aus Abhängigkeit von Menschen. Führt uns raus. Weißt du, und Gottes Wege gehen durch so viele Prüfungen. Und ich sage dir eines, je mehr Prüfungen du in deinem Leben hast, desto besser ist dein Diplom. Verstehst du? Du hast ein Diplom. Du hast das schon gemacht und das schon gemacht und das schon gemacht und das schon durchgemacht und da ein Führerschein für den Stapler, da ein Führerschein für das und da ein Führerschein für jenes. Lauter Prüfungen. Lauter Prüfungen. Wir gehen durch Prüfungen, durch viele Prüfungen ins Reich Gottes. Es geht durch Anfechtungen, Kämpfe, Zweifel, Kritik, Verleumdung, Verachtung, Missverständnisse, ja, was alles noch miteinander ist, Leiden und Schwierigkeiten. Durch Prüfungen, das sind die Prüfungen. Und jedes Mal kriegst du ein Zeugnis. Und dann kannst du, bei Amerikaner, wenn er hingeht, da hat er eine ganze Wand voller Diplomas. Und Tests und Prüfungen und da ein Siegel und dort ein Stempel. Gott möge sie segnen. Weißt du, du warst schon in der Löwengrube, warst im Feuerofen, warst schon in Verbannung und wo auch immer noch. Weißt du, du hast die Prüfungen bestanden. Gottes Wege sind wunderbar. Weißt du, geh doch mal in eine Bildhauerwerkstatt und sieh zu, was der Bildhauer macht und wie er meißelt und wie er arbeitet um mein Standbild fertig zu machen. Echtes Glaubensleben ist nicht nur eine einmalige Aktion, einmal Feuer vom Himmel zu holen. Weißt du, wenn du Feuer vom Himmel geholt hast, weißt du, wo du hinkommst? Die nächste Station im Leben des Elia war in der Höhle. Ich will sterben, verstehst du? Nachdem er Feuer vom Himmel geholt hat, Brüder und Schwestern, lass uns da gar nichts vormachen. Nachdem du 95 Thesen in Wittenberg angeschlagen hast, kommst du in den Kerker. Weißt du, unser Glaube besteht nicht aus einmaligen Aktionen, einem Blitzkrieg und dann schon den totalen Durchbruch. Nein, jetzt fängt es richtig an. Jetzt wird es ernst. Weißt du, unser Glaube ist ein Schützengrabenkrieg. Im Schützengraben, Partisanenkrieg. Jetzt wird es ernst. Und jetzt musst du Stellung halten um jeden Preis. Jetzt musst du dich bewähren. Und weißt du, die Prüfungen sind ein Zeichen. Gott ist mit mir. Aber es ist auch kein großer Beweis für irgendetwas. Weißt du, es ist auch kein Zeichen, wenn du keine Prüfungen hast, dass alles richtig und oder alles falsch ist, sowohl als auch. Das gehört zum Leben dazu. Viele beurteilen das Leben, das Glaubensleben. Ja, ich bin ein rechter Christ, ich habe keine Probleme. Seitdem ich an Heiland glaube, habe ich keine Schwierigkeiten. Auch das sagt nichts, das ist auch töricht und falsch. Viele beurteilen nach den Kämpfen. Je mehr Kämpfe du hast, denkst du, umso lieber hat der Heiland mich. Auch nicht. Täusch dich nicht. Das sind alles nur Prüfungen. Der Pfad des Gehorsams, weißt du, ist voller Versuchung, voller Anfechtung, voller Kämpfe, voller Siege und Triumphe. Pech gehört zum christlichen Leben, Brüder und Schwestern. Und Pannen natürlich auch. Weißt du, die Hungersnot, die Kanaaniter, alles im gelobten Land. Wo ist das Land, Herr, das du mir verheißen hast? Nur noch die Grabstätte ist mir sicher. Die kaufte Abraham noch in Hebron. Weißt du, wir müssen nicht nach dem gehen, was die Augen sehen, sondern was Gott uns verheißen hat, nach seinem Plan. Weißt du, die Hungersnot war nicht zu leugnen. Die war nicht zu leugnen, die war da. Der Magen knurrte. Und weißt du, und da muss man sich überlegen, was mache ich? Falle ich durch die Prüfung oder vertraue ich dem Herrn? Bleibe ich im Land und nähre dich redlich? Verstehst du, die meisten würden sofort auswandern. Krumme Wege führen uns in Angst und Verlust. Wir dürfen nicht abweichen. Herr, du hast mich hierher gebracht und ich bleibe hier so lange, bis du mich weiterführst. Oder ich sterbe. Verstehst? Das ist Standhaftigkeit. Festbleiben im Herrn. Und keine Kurzschlusshandlungen. Jetzt gehen wir nach Ägypten. Dort gibt es nur Brot. Weißt du, der Josef in Ägypten hat vorbereitet, dass die Familie überlebt. Weißt du, das hat Gott vorbereitet, das war vorgesehen. Und du musst nur vorbereitete und vorgesehene, vorgeplante Wege gehen. Gott will das vielleicht. Beim Abraham wollte es nicht, aber vielleicht vom Jakob. Auch im verheißenen Land gibt es Prüfungen, Glaubensproben, Feuerproben. Und da bewährt sich, da zeigt sich, wes Geisteskinder wir sind, ob wir uns vom Geist Gottes leiten lassen oder nur nach unserem Vorteil gehen oder nach dem, was gerade das Beste ist, das Einfachste. Gottes Wege sind voller Anfechtungen. Ich sage das, weil ich das weiß. Da gibt es Feinde ohne Zahl. Und ein geprüftes Leben ist erst ein wertvolles Leben. Ein geprüftes Leben. Und Jakobus schreibt ganz schnell noch, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt. Sagt, Halleluja, da sollst du wedeln und tanzen und jubeln und jauchzen. Wenn ihr in Anfechtung fällt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bringt. Und dann, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Jakobus 1, Vers 2 und bis 4, diese folgenden Verse. Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, bis ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel bei euch ist. Geduld. Der Glaube ist ein stehfestes Herz. Das ist Glaube. Unerschütterlich sein. Man geht durch Demütigungen, was auch immer ist. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. Psalm 25, Vers 10. Für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Die Wege des Herrn. Die Wege des Herrn. Psalm 31, Vers 9. Du stellst meine Füße auf einem weiten Raum. Gott führt uns zum Sieg. 5. Mose 31, Vers 8 noch. Der Herr selbst wird vor dir herziehen. Und er wird dir helfen und dich niemals in den Stich lassen. Hab keine Angst und lass dich von keinem Gegner einschüchtern. Das möchte ich dir zurufen. Ich weiß nicht, was dein Gegner heute Abend ist. Lass dich von keinem Gegner einschüchtern. Keiner Krankheit, kein Dämon, kein Mangel, keine Seuche, gar nichts. Kein Krieg, was auch alles kommen mag, lass dich von niemand einschüchtern. 5. Mose 31, Vers 3 noch ganz schnell. So spricht der Herr. Der Herr, euer Gott, wird selbst vor euch herziehen. Der Herr selbst, das ist der Weg mit Gott wandeln. Er wird vor euch herziehen. So wie er damals mit Israel ging, so geht er mit dir heute. Glaub mir das. Er zieht vor dir her. Du musst dich nur festhalten am Herrn. Mehr nicht und nicht weniger. In Jesaja 54, Vers 2 noch ganz kurz. Ich gehe vor dir her und beseitige alles, was dir im Weg steht. Halleluja! Und beseitige alles, was dir im Weg steht. Fasse, wenn du es fassen kannst. Schreib es in deinem Tagebuch rein, in deinen Gebetskalender. Weißt du, ich gehe vor dir her, ich, der Herr, und beseitige alles, was dir im Wege steht, worüber du nicht drüber kommst, was du nicht verarbeiten kannst, was du nicht verdauen kannst, was du nicht schlucken kannst. Was dich fertig macht. Und da heißt es weiter, die ehernen Türen schlage ich ein. In Stücke. So. Mach platt. Zerbreche die eisernen Riegeln. Ich liefere dir die verborgenen Schätze und die versteckten Vorräte aus. Ich mach das. Ich gehe vor dir her. Gott geht vor dir her, wie ein Führer, wie ein Hirte. Weißt du, die menschlichen Feldherren und Könige, die stehen irgendwo auf der Anhöhe und gucken zu, wie ihre armen Soldaten kämpfen und sich abschlachten. Unser Herr geht vorne in der Schlacht. Ich gehe vor dir her. Nicht nur die Fahne, dass er trägt. Nein, er geht vor uns her. Gott geht vor dir her. 5. Mose 1, Vers 30. Noch ganz schnell. Ich will dir Mut machen. Ich gehe vor dir her. Das ist, was dich stark macht, sagt der Herr. Und beseitige alles, was dir im Weg steht. Hier weiter. Noch 5. Mose 1, Vers 30. Der Herr, euer Gott, wird vor euch herziehen und für euch kämpfen, wie ihr es erlebt habt schon in der Vergangenheit und wie es in der Bibel gelesen habt und wie ihr schon aus der Geschichte kennt von vielen Zeugnissen und was ich in Ägypten für euch getan habe, wie ich euch durch die Wüste geführt und getragen habe. Ich gehe vor euch her. Weißt du, Gott geht vor dir her und der Sieg geht vor dir her, die Macht geht hier vor dir her. Die Kraft, die Gesundheit, das Leben, die Fülle geht vor dir her. Du musst nur noch einsammeln, was da rumliegt. 2. Mose 33, noch ganz schnell, Vers 14. Der Herr erwiderte, ich soll mitgehen, damit du beruhigt bist. Und ich gehe mit dir mit, damit du beruhigt bist, damit du schlafen kannst. Weißt du, wenn du heute Nacht ins Bett gehst, du darfst wissen, Gott geht vor mir her. Und Mose sagte, ja Herr, wenn du mitkommst und wenn du mitgehst, weißt du, dann ist es okay. Gehst du nicht mit, dann lass uns lieber hier bleiben. Verstehst du? Wenn du mitgehst. Meine Gegenwart soll mit dir gehen, hat Gott gesagt. Ich gehe vor dir her. Preis Gott, lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Ich gehe vor dir her und beseitige alles, was dir im Weg steht. Er macht Bahn, wo kein Weg ist. Gott ebnet die Wege. Nicht du musst den Weg noch planieren, eine Raupe bestellen und Presslufthammer bestellen und dass den Weg noch geebnet wird. Nein, ich ebne dir den Weg. Geh den Weg. Lass dich von Gott führen. Vater, ich segne meine Geschwister, die sich von deinem Geist leiten lassen, die auf deinem Weg sind. Herr, und wir fürchten kein Unglück. Auf diesem Weg kann uns kein Unglück begegnen, denn du gehst vor uns her. Herr, und du erschreckst unsere Feinde. Du verscheuchst unsere Widersacher. Du machst es. Herr, das, was wir nicht können, das planierst du weg in unserem Leben. Herr, du machst unsere Wege eben, was höckrig ist, machst du eben, was hügelig ist und was tief ist. Du füllst die Täler und du ebnest die Höhen und baust es ab. Herr, ich danke dir, dass du wieder uns einen Weg machst, wo kein Weg ist. Ich segne meine Geschwister, die jetzt ratlos irgendwo stehen und nicht weiter wissen. Und ich rufe ihnen das Wort noch einmal zu. Ich gehe vor dir her und beseitige alles, was dir im Wege steht. Herr, ich danke dir für dieses Wort. Amen.